Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast, diese Woche mit einem historisch langen Titel. Und zwar der neue Haushalt, Lars Wachstumsbooster mit Warp-Geschwindigkeit ins Schuldennirvana. Und ich wollte diese Woche mal was ausprobieren und zwar habe ich zwei O-Töne, aber erstmal würde mich interessieren, was du diese Woche so gemacht hast.
Diese Woche war Plenum und zwar das letzte Plenum vor der Sommerpause.
Oh.
Und ich hatte auch zwei Redebeiträge, das eine im Zuge meiner Mitgliedschaft im Petitionsausschuss und das andere, das war eine Rede zu einem AfD-Antrag, da ging es um die Mobilfunksituation in Niedersachsen. Und ich fand das ganz interessant, dass die AfD sich dann also offensichtlich mal um Funklöcher sorgt und fand das dann ganz schön, dass sie mal Netze schließen wollen, anstatt immer nur Risse in unserer Gesellschaft zu vertiefen. Ne? Das habe ich dann auch so gesagt.
Okay.
Da hat sogar die CDU gefeiert. Das war sehr nett. Und ansonsten hatten wir noch eine Unterrichtung von unserem Ministerpräsidenten Olaf Lies und zwar zum Investitionsbooster. Da kommen wir ja gleich thematisch noch zum Bundeshaushalt 2025 auch. Und in diesem Investitionsbooster geht es ja vor allen Dingen darum, die Wirtschaft irgendwie zu entlasten. Also es geht um degressive Abschreibung von beweglichen Wirtschaftsgütern, um E-Autos, die ab dem 1.7. mit 75% abgeschrieben werden können, aber nicht privat, sondern nur, wenn du sie über die Firma bestellst und kaufst.
Ja.
Und es geht aber auch darum, und deshalb hat Olaf Lies das verkündet und hat sich dabei auch so gefreut, dass die Kommunen und auch die Länder Geld vom Bund bekommen. Die Kommunen circa 13,5 Milliarden Euro und die Länder 16,5 Milliarden Euro. Das hört sich viel an, ist aber leider nicht viel und wird uns auch nicht so wirklich dolle helfen. Mhm. Aber er muss es natürlich als Erfolg erstmal verkaufen.
Ist sein Job, ne?
Genau, so wie das so ist. Und ich war aber auch noch in Vorbereitung zu meiner politischen Sommertour, die nächste Woche startet, Montag, 30.06. Ich bin dann zuerst auf Wangerooge und habe da ein paar Termine zum Thema Küstenschutz und Tourismus. Und dann geht das so die ganze Woche durch alle Orte in Friesland, also alle Städte, alle Gemeinden. Und ich habe wirklich spannende Sachen dabei. Ich bin auf dem Golfplatz und möchte mich mal informieren, wie läuft das da eigentlich mit Klimawandel und Wasserverbrauch.
Oh,
ich besuche die Jugend- und Kinderfeuerwehr. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Das wird bestimmt toll. Und ich bin ja auch Camperin, das wissen die Leute ja auch. Und deshalb besuche ich ein Unternehmen, was Campingmobile vertreibt in Friesland.
Oh.
Und will mal fragen, wieso die Situation ist, ob der Boom jetzt eigentlich vorbei ist oder ob es immer noch richtig schön losgeht, was das Thema Campen angeht. Und ja, ich freue mich riesig drauf, dass das losgeht. Richtig viele Termine, das wird nochmal anstrengend. Und danach ist dann aber auch erstmal Urlaub.
Das glaube ich gern. Wie ist das eigentlich mit der Sommertour? Das machen ja ein paar. Ist das einfach etwas, was man macht? Also ein ungeschriebenes Gesetz, dass man am Ende quasi nochmal durch die Gegend tourt? Oder sagst du, Mensch, ich habe noch ein bisschen Freizeit und weiß nicht, wohin mit meiner Zeit. Ich tourne jetzt nochmal durch Friesland.
So ein bisschen beides. Also ich würde nicht sagen ungeschriebenes Gesetz und man macht es auch nicht zwangsläufig jetzt direkt im Anschluss an sozusagen die letzte Plenarwoche. Ich habe es schon mal so gemacht, dass ich es quasi zu Beginn der Sommerferien gemacht habe. Ich habe es auch schon mal zum Ende der Sommerferien gemacht. Das Problem beim Ende der Sommerferien ist, zwar sind Leute dann schon wieder da, nehmen auch an den Terminen teilweise teil, aber wenn du dann so viel Content hast für Social Media, dann hast du gar nicht mehr die Zeit und die Möglichkeit, das danach auch alles nochmal auszuspielen, weil der normale politische Alltag ja kommt. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, es dieses Jahr wieder so zu machen, es jetzt gleich noch zu machen. Wir sind alle noch drin, bevor wir dann in die Sommerpause so richtig gehen. Und dann kann das über die ganzen Sommerferien, können sich die Leute dann angucken, was ich gemacht habe. Vielleicht interessiert das den einen oder die andere. Und dann kann das so ein bisschen ausgleiten. Und dann nach den Sommerferien geht es dann halt wieder mit dem normalen politischen Alltag los. Und ich bin halt gerne in Friesland unterwegs. Das ist so ein toller Landkreis und ich entdecke ja, jedes Jahr zur Sommertour immer wieder neue Menschen, neue Gegenden, neue Unternehmen, Organisationen. Das ist wirklich faszinierend. Also das ist eine tolle Seite am Job der Landtagspolitikerin. Das muss ich wirklich mal sagen.
Okay.
Das macht Spaß. So, genug von mir. Wie war es bei dir die Woche?
Bei mir geht langsam der Ernst des Lebens wieder los. Ich hatte ja gesagt, dass ich langsam so die Selbstständigkeit wieder vorbereiten muss und ich hatte in der vergangenen Woche drei Termine und ich liebe das einfach, weil das Coole ist, dass ich die Möglichkeit habe, durch meinen Job in Unternehmen einzutauchen, die komplett unterschiedlich sind. Also Ich war bei einer Friseurin. Ich war bei jemandem, der Kartoffeln aus dem Boden holt und die in großen, großen, großen Mengen verarbeitet. Und
werden da Kartoffelchips draus?
Ich glaube auch. Ich meine ja. Und dann war ich bei jemandem,
ich glaube, wir müssen den Kontakt mal austauschen.
Der spezialisiert ist im Bereich Netzwerktechnik. Und so kriegt man unfassbar viele Einblicke. Und ich habe immer ein offenes Ohr, grundsätzlich halt auch für die wirtschaftliche Situation, weil das sehr eng mit dem Thema Marketing verbunden ist, weil die bezahlen mich nur dann, wenn am Ende des Tages da was bei rauskommt. Deswegen spreche ich immer sehr offen über Erwartungen und Zahlen. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und das hat mir sehr gefehlt. Und das habe ich zum Teil diese Termine auch mit meinem Kleinen wahrgenommen. Und ich finde cool, dass ich einen Job gefunden habe, wo ich es machen kann. Wenn ich jetzt Maurer wäre, ist es ein bisschen schwierig, den da irgendwie auf die Wand zu setzen, während man eine Wand hochzieht. Aber da ich nur einen Laptop brauche oder ein iPad, ist das eigentlich ganz cool. Und es macht mir riesengroßen Spaß.
Doch, also Kind und Job geht doch.
Also für mich zumindest bis jetzt. Und ich möchte da auch ein bisschen für werben. Also wenn ich mich tatsächlich nochmal entscheiden würde, politisch ein bisschen mehr was zu machen, würde ich, glaube ich, so ein bisschen vom Thema Wirtschaft und Natur weggehen, sondern würde mich tendenziell eher um das Thema Bildung kümmern und wie es gerade mit Eltern ist, Kinder im Job und so weiter, weil das ist ein sehr anspruchsvolles und herausforderndes Thema und es hat leider auch sehr, sehr viel mit dem sozialen Status zu tun, wie man das bewerkstelligen kann. Und da möchte ich mich, also jetzt kann ich mich ja nur zu kleinen Teilen einbringen, weil ich kann dafür werben, wenn ich meinen Kleinen mal mitnehme und sage, ich bin Dad und das macht nicht alles nur die Mutter.
Ja, aber das ist ja auch eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft, ne?
Ich hoffe,
ist doch super.
Ja.
Und aber wo du gerade sagst Bildung, das ist ja ein super wichtiger Punkt und vor allen Dingen auch Finanzbildung. Mhm. Und dafür tun wir heute mal ein bisschen was, haben wir uns überlegt, ne?
Dafür tun wir was. Du hattest vorhin gesagt mit Thema E-Mobilität, Elektroautos, da ging mein Puls schon hoch, da habe ich eine kleine Rechnung aufgemacht und ich möchte mal etwas ausspielen. Wie gesagt, ich wollte es mit dem O-Ton mal testen und ich spiele euch mal zwei O-Töne ein. Die sind ein bisschen länger, aber es lohnt sich zuzuhören. Und wir starten mal mit dem ersten von unserem geschätzten Kanzler, damals war es noch nicht, Friedrich Merz.
Dann die Schuldenbremse aufheben. Herr Bundesfinanzminister, Sie haben es doch gestern hier selber gesagt. Mit Schuldenbremse sind Sie in der Lage, in 2 Jahren zusammen 100 Milliarden Euro neue Schulden zu machen. Stellen wir uns einmal einen kurzen Augenblick vor. Wir hätten Ihnen in Ihrer Koalition zugestanden, ohne Schuldenbremse zu arbeiten. Wir hätten hier eine Explosion der Staatsverschuldung. Sie wären außer Rand und Band mit dem, was Sie hier an Ausgaben planen würden. Alleine für diese Koalition brauchen wir die Schuldenbremse für die nächste Zeit, damit Sie hier einigermaßen Disziplin wahren.
Und man kann es nicht sehen, aber wir grinsen uns beide ein ab.
Bevor du den nächsten O-Ton einspielst, da müssen wir kurz drüber reden. Ich habe im Kopf, dann wären wir außer Rand und Band. Ich finde, das sind wir ja jetzt. Also Leute, guckt euch das mal an.
Ja.
Also für die nächsten Jahre, also ich habe auch ein paar Podcasts gehört, ja, diese Woche, die sich natürlich auch damit befasst haben. Einer meiner Lieblingspodcasts ist da ja Machtwechsel mit Robin Alexander und Dagmar Rosenfels.
Habe ich das erste Mal gehört.
Und der ist fantastisch. An dieser Stelle möchte ich dir gerne mal quasi verbal verlinken. Hört euch den auch nochmal an. wirklich gut auf jeden Fall, was mich wirklich schockiert hat. Und ich habe es nochmal nachvollzogen und es stimmt wirklich. Wir haben vor, also wir als Deutschland, also unsere neue Bundesregierung von Achtung, Union und SPD, also mit Soziales und so soll da ja auch viel bei sein. Spoiler
so,
ist nicht, aber also das wirklich Faszinierende ist, dass für bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis 2029, sind circa 850 Milliarden Euro neue Schulden geplant. Also sagen wir mal fast 1 Billion.
Ja.
Das ist eine Zahl mit 12 Nullen.
Mhm.
Und jetzt einmal der Kontext, weil sonst verliert man den so ein bisschen bei diesen Riesenzahlen. Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 haben unsere Regierung bis jetzt an Neuverschuldung zusammen 2,5 Billionen Euro gemacht. Und die neue Regierung macht jetzt 1 Billion in 4 Jahren fast. Das ist doch irre.
Ja.
Von wegen außer Rand und Band. Ich glaube, wir müssen Herrn Merz mal anrufen.
Das habe ich auch aufgesogen in dem Podcast, der wirklich super ist, und habe es mir hier richtig dick hingeschrieben.
Unfassbar.
Übrigens, weil wir viele neue Hörer und Hörerinnen haben, es ist so, dass Sina und ich zwar ein Thema haben, aber wir recherchieren unabhängig voneinander und konfrontieren uns dann letztendlich mit den Fakten. Und häufig kommt es vor, da wir in dem Podcast auch übereinstimmend sind, dass wir das Gleiche notieren. Und das war übrigens, der O-Ton war am 11.09.24. Also das ist nicht so, dass er es vor 10, 15, 20 Jahren gesagt hat, als er noch jung war, und sondern das ist gar nicht so lange her. Und jetzt, damit wir gleich auch mal einsteigen können, hat sich das alles so ein bisschen aufgelöst.
Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden. Ich will es sehr deutlich sagen: Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Zweitens, die zusätzlichen Ausgaben für die Verteidigung sind nur zu verkraften, wenn unsere Volkswirtschaft binnen kürzester Zeit wieder auf einen stabilen Wachstumskurs zurückkehrt. Dazu braucht es neben einer durchgreifenden Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft schnell und nachhaltig Investitionen in unsere Infrastruktur. Die notwendigen Mittel dazu können nicht allein aus den laufenden Haushalten des Bundes, der Länder und der Gemeinden finanziert werden. Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten, aus dem diese notwendigen Investitionen erbracht werden.
Am 4.3. hat er das gesagt in diesem Jahr. Also
noch nicht so lange her, ne?
180-Grad-Wende. Und wir sprechen ja oft immer über die AfD und unser Podcast Vertrauen in die Politik, das ist ein Evergreen, den zitieren wir jedes zweite Mal. Und wenn man sich das anguckt, wenn man das hört und wenn man jetzt halt auch sieht, also ich meine, wir haben uns ja beide für die Reform einer Schuldenbremse ausgesprochen, dass das mit Sinn und Verstand natürlich gemacht werden muss. Aber jetzt schießen die das Geld raus, wie wild, und das zentrale Wahlversprechen, wo ich mir gedacht habe, okay, damit gehe ich mit. Und zwar ist das ja, dass der Strompreis nicht nur für Unternehmen gesenkt wird, sondern auch für die Leute. Also das, wo auch Stichwort Klimageld, wo dann Politik wirklich bedeutet, ich habe ein bisschen mehr am Ende des Monats, das wird ausgespart. Und ich bin da aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen, als ich das gesehen habe. Wie geht's dir damit?
Mir geht's auch so. Und weil du jetzt zwei O-Töne und Zitate von der CDU von Friedrich Merz eingeblendet hast. Ich finde, wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, dass die CDU und die CSU nicht alleine regiert, sondern dass es da eigentlich einen ganz großen Sozialpartner geben sollte, aus meiner Sicht. Das ist nämlich die SPD, die Soziale Partei Deutschlands. Und so wie du habe auch ich mir die Wahlversprechen nochmal angeguckt. Und zwar im Kontext Haushalt, weil es gibt ja ganz viele andere Wahlversprechen und da wird ja auch dieses und jenes dann anders gemacht und gebrochen, aber es geht ja heute um den Haushalt.
Ja.
Und da ist halt dieser eine Punkt auch, dass die CDU, CSU ja die ganze Zeit gesagt hat, nee, eigentlich brauchen wir auch keine Reform der Schuldenbremse, wir haben ja gar kein Einnahmenproblem, wir haben Ausgabenproblem und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen sparen, dass wir Stellen zusammenstreichen. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass unsere neue Bundesregierung, CDU, CSU und SPD 200 neue zusätzliche Stellen geschaffen haben. Oh Wunder, die kosten ja irgendwie gar nichts. Ne? Also so von wegen, wir sparen mal eben, und dann heißt es in der Begründung, man bräuchte diese Stellen, damit der Regierungsbetrieb am Laufen bleibt.
Ja.
Sorry, nee. Ich bin jetzt ja nicht im Bundestag, aber ich bin im Landtag. Ich kriege die Ministerien auf Landesebene mit. Und wenn mir das da einer erzählen würde, dann würde ich auch sagen, nee, ist klar. Also nur weil ich jetzt nochmal 200 Stellen dazu packe, heißt es, auf einmal läuft alles besser und effizienter. Das ist eher nicht der Fall. Und das macht mich dann auch wirklich ein bisschen sauer, weil ich, während wir diese Podcast-Folgen gemacht haben, auch im Wahlkampf, haben wir natürlich weil ich bin nun mal von den Grünen, für die Grünen auch gesprochen, das ist gar keine Frage. Aber wir haben nicht gegen die CDU gewettert, was ich wichtig finde, weil es kommt am Ende noch darauf an, dass die demokratischen Parteien da auch gut zusammenarbeiten können, dass man eine Brücke schlagen kann. Und ich möchte nicht jetzt so sagen, ich habe gerade auch persönlich Friedrich Merz die Hand vorn Po gehalten. So schlimm war es noch nicht, aber ich glaube, ich habe ihn in Blickrichtung von anderen Grünen ja doch immer sehr in Schutz genommen. Und jetzt bin ich aber auch ziemlich sauer, weil ich finde, dass das so einfach auch gar nicht geht. Also einmal eine Reform der Schuldenbremse, man wollte das nie, man wollte da nicht ran. Wir wissen jetzt, was draus geworden ist. Dann haben sie die Geschichte mit den Steuersenkungen. Was sie jetzt wohl machen wollen, ist zum Beispiel der Bereich der Gastronomie. Da haben sie gesagt, die wollen wir entlasten, Mehrwertsteuer und so weiter. Und auch die Landwirte, die wollen wir entlasten. Und das bedeutet am Ende ja, wenn ich da Steuern gebe, das heißt also, wenn ich dann weniger einnehme, dann habe ich ja erstmal noch ein dickeres Minus. Also mehr Kredite, davon hat Merz gerade gesprochen, mehr Neuverschuldung. Das ist dann ja irgendwann ein Problem. Vor allen Dingen ist es ein Problem, wenn ich das für Konsumausgaben ausgebe. Das heißt, wenn ich da keinen Mehrwert hinter habe, keine Infrastruktur, keine, weiß ich nicht, neue Bahnschienen oder dass wir mal vernünftige neue Schulen haben oder von mir aus auch schnelles Internet, ist egal.
Ja.
Aber irgendwie sowas. Und den Punkt, den du gerade hattest mit der Stromsteuer, ist ja genau auch so eine miese Versprechung. Also es ging um die generelle Senkung der Stromsteuer. Das waren inklusive der Privathaushalte, der Unternehmen zur Entlastung von Familien, Handwerk, Handel und Mittelstand. Ja, da ist jetzt auch nichts von gewesen. Und das Interessante ist, dass die SPD das ja auch versprochen hat. Und auch die SPD mit einem Finanzminister Lars Klingbeil legt jetzt so einen Haushaltsentwurf vor, wo ich dann denke, ja, hallo, was ist denn da passiert? Und wenn ich mir dann noch angucke, nee, ich bin heute in Fahrt, ich bin in Stimmung, merkt man gar nicht.
Und wenn ich
mir dann noch angucke, dass dann die SPD auch sowas sagt wie, wir wollen Steuerentlastung für Gering- und Mittelverdiener dann zum Beispiel bei Mindestlohn und die ganze Zeit die Klaviatur gespielt haben, 15 Euro Mindestlohn. Ich meine, unabhängig davon, wie wir beide das jetzt finden, vor allen Dingen als Unternehmerinnen und Unternehmer, stelle ich das jetzt mal in den Mittelpunkt. Und was passiert jetzt mit dem Mindestlohn? Kam ja heute raus, in 26 geht er mal auf 13,9 Euro, also 13,90 Euro und in 2024 dann auf 14,60 Euro. Jetzt ist er gerade bei 12,82 Euro. Also von 15 Euro ist das noch weit entfernt. Und das ist doch auch schon wieder ein gebrochenes Wahlversprechen, auch von der SPD, auch von Lars Klingbeil. Und sorry, also das überzeugt mich alles gerade nicht wirklich.
Nee, und vor allen Dingen in so kurzer Zeit, ne? Also man muss halt sagen, sie haben es relativ schnell geschafft mit dem Haushalt. Und was mich halt immer gestört hat, ist, dass die CDU im Wahlkampf halt oft darüber gesprochen hat, dass sie die AfD minimieren wollen und dass wir, also die Grünen, dazu beigetragen haben, dass es mehr wird. Und ich gucke auch immer auf der AfD-Webseite und sehe halt, dass das wirklich, also das ist das reinste Futter. Für die Menschen, die sowieso politikverdrossen sind, das Thema Versprechen nicht halten, Wahlversprechen nicht halten. Dann haben wir noch die Situation mit Sparen und so weiter. Also was mich halt so ärgert, ist, dass sie sich einfach nur zurücklehnen müssen und sich diesen Zirkus angucken müssen. Und dass es ja jetzt schon losgeht, dass der eine sagt, der hat das gemacht und hier und da. Und dass die vorher groß den Hals aufgerissen haben von wegen, man müsste das hinter verschlossenen Türen machen, man müsste sich da einigen. Und es sind einfach schon so viele falsche Signale, die jetzt gesendet werden, dass es einfach fatal ist. Unser Bundesfinanzminister nennt sich jetzt selbst Investitionsminister.
Ja, wieso? Ja. Schulden sind heute auch Investitionen. Du brauchst dem Kind nur einen neuen Namen geben und schon läuft's.
Marketing, ne?
So, also ich meine, da bist du doch der Fachmann für. Entschuldigung.
Also ich finde, wenn man es am Ende des Tages halt auch halten kann, ne? Also wir haben ja die gleichen Podcasts gehört und ich finde, wenn wir zur Bank gehen und uns Geld holen wollen, dann müssen wir halt belegen, ziemlich stichhaltig, wann das Geld zurückkommt und wie wir uns vorstellen, das zurückzuzahlen. Und man hört halt, vor allen Dingen auch von führenden Ökonomen, dass das einfach eine Wette ist. Ne? Also Friedrich Merz hat ja damals gesagt, dass die Schuldenbremse quasi gelockert oder reformiert werden soll, weil sich Dinge geändert haben. Das ist ja immer, damit rechtfertigt man das ja in der Politik. Und wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, dass wir den einen oder anderen Krieg gerade am Laufen haben, dass es mit dem Klima auch nicht unbedingt besser wird und dass die Zwischenfälle, die wir bekommen, die Ausnahmesituation, die Trumps in dieser Welt, das wird ja nicht weniger. Und diese vielen Steuern aufzunehmen und diese enorme Zinslast, die da auf uns zukommt, und einfach zu sagen, okay, für jeden Euro, den wir quasi investieren, kriegen wir irgendwie 1,30 Euro zurück. Das ist mir einfach zu wenig. Und vor allen Dingen auch mit diesem Ansatz, ich springe jetzt mal, der erste Investitionsbooster sind ja die Abschreibungen, die degressiven. Dann haben wir die Körperschaftssteuer, aber weil ich gerade im Fahrt bin.
Aber ja auch erst ab 28, ja? Nicht ab
aber
jetzt.
Erst ab 28, genau. Möchte ich gerne mal mit dem Investitionsbooster, wie er heißt, für Immobilität bei Unternehmen sprechen. Also wir haben die Situation, dass die deutsche Automobilindustrie am Arsch ist, um das jetzt mal ganz, ganz deutlich zu sagen, weil wir es nicht verstanden haben, dass Menschen sich keine teuren E-Autos kaufen. Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben für Autos, die wollen Verbrenner, die wollen in der Regel, dass es ordentlich rödelt, und die haben keinen Bock auf diese E-Schleudern. So, was machen wir jetzt, anstatt das anzuerkennen und halt auch Volkswagen zu helfen, die ja das 20.000 Euro Elektroauto in der, ich zeige Anführungszeichen, in der Hosentasche haben und es nur noch releasen müssen, dabei zu unterstützen, den Absatz zu stärken, indem man kleine E-Autos fördert, indem man das für Familien, die halt keine Möglichkeit haben, sich ein neues Auto zu kaufen, erschwinglich zu machen, sorgt man dafür, dass der Absatz der teuren Autos steigt oder stabil bleibt, indem man das für Unternehmer und Unternehmerinnen interessant macht.
Ja,
und
aber das ist die Cash-Cow der Automobilproduzenten, ja, die teuren Autos, nicht die billigen. Und das genau. Ist interessant, dass du das gerade erwähnst. Wir haben nämlich heute einfach mal aus der Reihe einen Infostand in Jever gemacht von den Grünen. Weil wir während des Wahlkampfes gehört haben, das ist ja doof, ihr steht immer nur hier, wenn Wahl ist. Dann haben wir gesagt, okay, da habt ihr einen Punkt. Wir kommen einfach auch mal so. Und dann haben wir so eine Liste gemacht, was wir in Jever bislang alles umgesetzt haben als grüne Stadtratsfraktion. Und es war super. Die Leute kamen zu uns und haben gesagt, haben wir was vergessen, ist schon wieder Wahl. Also das, also wie man es macht. Aber nein, also die Rückmeldungen waren super, waren positiv. Und weil du gerade dieses Auto ansprichst, habe ich genau mit einem Bürger auch darüber gesprochen, der dann auch gesagt hat, hat mich dann gefragt, ja, was fahren Sie denn für ein Auto? Habe ich gesagt, ich fahre ein Auto mit Biogas. Ne? Also für mich nachhaltig, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und dann sagte er, ja, aber nach Ihnen müsste ich ja ein E-Auto fahren. Ich so, nee, müssen Sie gar nicht. Ich sage, haben Sie denn gerade ein Auto? Ja, ein Verbrenner. Ich so, ja, dann fahren Sie den doch einfach weiter. Ja, aber wenn ich jetzt einen neuen kaufen würde, dann müsste ich ja aus Ihrer Perspektive ein E-Auto kaufen. Ich so, na ja, wenn es günstige E-Autos gäbe, dann wäre das natürlich auch eine Prämisse. Und es gibt ja günstige E-Autos leider eher aus Fernost. Und da waren wir nämlich dann bei dem Beispiel VW, was du gerade gebracht hast.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, wenn es keine günstigen E-Autos gibt, dann kann ich die nicht kaufen. Und außerdem war er sowieso sehr verdrossen, das ist der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, nämlich so nach dem Motto, für uns wird überhaupt nichts gemacht. Der kam nämlich aus NRW, der ist jetzt hier, also das ist ein Rentner, der kam aus NRW, der hat da im Stahlbau gearbeitet, also der hat richtig malocht und sagt dann, was soll ich denn mit meiner kleinen Rente, die ich jetzt habe, die auch irgendwie nicht aufgestockt wird, was soll ich denn damit jetzt noch für große Sprünge machen? Und genau die Leute verlieren wir. Der war mal SPD-Wähler, hat er mir auch alles erzählt und ist quasi jetzt auch ein Verlorener, weil er sagte, wenn jetzt die nächste Wahl ist, ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll. Was soll ich denn damit machen mit dem Politikangebot, was jetzt da ist? Die AfD will ich nicht wählen, aber wen kann ich denn sonst wählen? Das ist ja furchtbar.
Ja.
Und genau da sind wir wieder an diesem Punkt. Und du hast vorhin gesagt, das ist eine teure Wette auf die Zukunft ja auch. So ein Haushalt, der da jetzt aufgestellt worden ist. Und ich habe dann gedacht, während du das gesagt hast, eigentlich ist doch unser Finanzminister Lars Klingbeil, weil du gesagt hast, der ist Investitionsminister. Ich finde, eigentlich ist der sowas wie so ein Zauberer, wie der große Houdini oder so. Weißt du, der zaubert Geld her, wo nichts ist, weil das jetzt mit richtig dicken Schulden hier alles zuplakatiert wird. Und das schließt den Kreis, weil das ist ja für die Unternehmen in Deutschland dann auch nicht das Richtige. Weil die Wirtschaftsweisen und die ganzen Wirtschaftsverbände ja auch schon gesagt haben, Leute, das ist irgendwie auch nicht so toll, was da gerade passiert.
Ja. Und man muss sich das einfach mal überlegen. Also wenn ich kann so ein E-Auto, gehen wir mal von der Maximalsumme aus, von 100.000 Euro, dann kann ich im ersten Jahr 75% abschreiben. Das heißt, wenn ich eigentlich 100.000 Euro Gewinn gemacht hätte, dann habe ich auf dem Papier nur noch 25.000 Euro Gewinn gemacht. So. Das heißt, ich habe einfach, also 75.000 Euro geschenkt, ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber geschenkt bekommen. Und innerhalb von 6 Jahren ist dieses Auto komplett bezahlt und auf dem Papier nichts mehr wert. Und dann kann ich es, das Auto wird dann ja nicht, auf dem Markt 0 Euro wert sein, dann kann ich es immer noch für 15.000, 20.000 Euro verkaufen. Das heißt, das ist praktisch eine, also eine Investition,
das die ich vornehme. Das ist eine Gelddruckmaschine.
Es ist, das klingt witzig, ne? Aber das ist am Ende des Tages so. Und dann überlege ich mir, wenn als normaler Bürger, also wenn wir, also alles das, ich gucke jetzt in unser Podcast, wir verdienen keinen Cent mit dem Podcast, aber letztendlich hat der Staat damit Geld verdient, dass wir podcasten. Das Mikrofon, was ich hier habe, das hat irgendwie 300 Euro gekostet, da sind 19% Mehrwertsteuer. Wenn ich arbeiten gehe und Geld verdiene, da gebe ich Steuern von ab. Ich gucke aus dem Fenster und sehe einen schönen Apfelbaum, den ich bei einer Gärtnerei gekauft habe, da habe ich auch Mehrwertsteuer drauf bezahlt. Das heißt, alles, was wir zum Leben brauchen, wir zahlen Steuern, Steuern, Steuern. Und ich finde, das hat auch einfach was mit Respekt zu tun, wenn die Leute ihre Steuern zahlen und dann stellt sich da ein Finanzminister hin, der sagt, wir haben jetzt Geld, 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 das gebe ich aus, verschiebt da in den Haushalten, macht da Wahlgeschenke und zeigt halt einfach, dass das Geld am Ende des Tages nicht reicht, weil sie sagen jetzt ja, dass selbst mit diesen enormen Schulden der Haushalt am Ende des Tages nicht aufgeht. Und wie willst du das Menschen erklären, die wirklich hart arbeiten, die am Ende des Tages nicht viel übrig haben, trotzdem ihre Steuern zahlen? Das ist doch scheiße.
Ja, das ist es. Und das ist interessant, dass du in diesem Zusammenhang auch von Respekt sprichst. Weil genau das ist auch der Punkt, also der Respekt gegenüber den Einnahmen von uns Bürgerinnen und Bürgern als Staat, ne?
Ja.
Weil ich habe dann auch mal so ein bisschen geguckt, was es so für eine politische, ökonomische, gesellschaftliche Bewertung von diesem Haushaltsentwurf gibt, der ja jetzt auch gerade diskutiert wird. Also den Kabinettsbeschluss, also von den Ministerien im Bundestag, den gab es ja schon und jetzt gibt es halt die Beratung ja im Bundestag dazu. Mhm. Und die Wirtschaftsweisin Veronika Grimm, die kennt man ja auch, und die hat gesagt, dass dieser Haushaltsentwurf ein Vergehen an der jungen Generation ist. Das finde ich ja schon, wie würde man in Bayern sagen, ordentlichen Watschen. Das ist, ne, das kannst du einfach auch nicht bringen. Also natürlich haben wir erhöhte Ausgaben. Ne? Wir haben eine andere Wirtschaftslage, eine andere geopolitische Lage. Das will ich ja gar nicht alles außen vor lassen, aber das kann ja nicht immer die Begründung sein, warum man nicht anfängt, effizient zu wirtschaften. Das müssen wir als Unternehmerinnen und Unternehmer ja auch, das sagen wir auch immer wieder.
Ja.
Und ich fand in dem Zusammenhang ganz interessant, weil ich mir dann gedacht habe, was sagen denn noch so andere politische Akteurinnen und Akteure zu diesem Papier? Und da habe ich mal einen eigenen Mann gefunden, nämlich Hendrik Wüst von der CDU. Und der ist ja Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland in Deutschland. Und der sagt zu den Plänen der Bundesregierung, ich spiele jetzt kein O-Ton ein, lieber Manuel, ich werde das einfach mal so vortragen. Der sagt nämlich, im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD war eine generelle Senkung der Stromsteuer vorgesehen, doch im Haushaltsentwurf für 2026 ist davon nichts mehr enthalten. Und deshalb kritisiert er ganz stark den Finanzminister Lars Klingbeil und warnt vor einem Bruch des Koalitionsvertrages. Und Wüst betont dann noch, dass gerade Handwerk, Handel, Dienstleister und Millionen Familien dringend eine Entlastung von den hohen Strompreisen benötigen. Das ist ein eigener Mann, der das sagt.
Übrigens,
also reden die nicht miteinander?
Ich glaube, der ist halt auch nicht so gern mein absoluter Lieblings-CDUler, finde ich, weil das einfach toll macht, auch mit Habeck, mit den Grünen, der ist so unaufgeregt und so, wie ich mir einen CDUler vorstelle. Weil man
der
sagt,
hat Respekt.
Hat er, wirklich. Und das
ja.
man sieht halt, dass konservativ nicht immer bedeuten muss, dass man rückschrittig ist. Und das mal. Und der macht es halt einfach gut. Und deswegen, glaube ich, wird auch nicht so viel mit ihm geredet, weil der bringt es nämlich auf den Punkt. Tatsächlich, ne? Also wir sind ja gerade erst am Anfang und man darf ja auch nicht vergessen, dass es jetzt der Haushalt, der zum Bruch der Ampel geführt hat. Also.
Wo ein paar Millionchen fehlten.
Eben. Ne?
Von denen wir jetzt schon gar nicht mehr reden, weil es sind zig Milliarden. Ich möchte gerne nochmal einen anderen O-Ton reinwerfen. Die Grünen haben sich natürlich auch dazu geäußert, der Parteichef Felix Banatschak. Und der hat in einem Statement in der Süddeutschen Zeitung gesagt, erst große Ankündigungen machen und dann beim Klima- und Transformationsfonds kürzen. Das ist nichts anderes als Haushaltstrickserei.
Ja.
Wer jetzt Zukunftsinvestitionen streiche, sägt am eigenen wirtschaftlichen Fundament. Streichungen bei der Zukunft sind ein Kassensturz auf Kosten der nächsten Generation. Und das finde ich, das spiegelt sich ja wieder in der Aussage von Veronika Grimm, die dann gesagt hat, das ist ein Vergehen an der jungen Generation. Ich finde, das passt ja sehr gut zusammen.
Ja, ja.
Also das ist schon interessant, was da für Kommentare kommen. Und dann hat ja mal Lars Klingbeil selber auch was dazu gesagt. Das möchte ich auch einmal noch kurz einwerfen und dann können wir gerne weiter diskutieren. Der hat dann nämlich gesagt, bei der Vorstellung seines Haushaltsplans im Haushaltsausschuss, das machen die Minister dann ja so, kenne ich auch aus Niedersachsen, da hat er dann gesagt, wir haben die Weichen für die Finanzpolitik der nächsten Jahre gestellt. Unser Ziel ist es, dass wir Deutschland wirtschaftlich stark machen. Und dann hat er noch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Staatssekretär gesagt, oberstes Ziel ist es, die Wirtschaft anzukurbeln und dadurch Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Und deshalb plant er diese Rekordinvestition in der Infrastruktur, im sozialen Wohnungsbau und auch auf der Schiene. Das sind ja 22 Milliarden wohl knapp dann für die Bahninfrastruktur. Und das alles bucht er dann unter, wir kurbeln die Wirtschaft an und damit kommt so viel Geld zurück. Und das wiederum ist CDU-Erzählung, dass es egal ist, wenn wir ein bisschen Steuern senken, weil dann kommt ja so viel mehr.
Ja.
Ich habe Marcel Fratscher gestern Abend bei den Tagesthemen gehört. Das ist ja auch ein Wirtschaftsexperte, der war da so gar nicht von überzeugt.
Ja, also da fehlen einem wirklich die Worte, ne? Also ich kann das auch gar nicht, weil sie haben ja viele Berater und Beraterinnen und man muss ja auch ein bisschen, also da wird doch jeder auch selbst mal einen Kredit aufgenommen haben und wissen, was es bedeutet und dass man da ein bisschen Verbindlichkeit auch reinbringen muss. Ich meine, was passiert denn? Also wir haben, also mein Sohn zum Beispiel, ich glaube, der wird nicht an einer normalen staatlichen Rente partizipieren, da bin ich mir recht sicher. Das wird in den nächsten 10 Jahren auch über Kopf gehen. Das wird halt auch geschoben, wenn man überlegt, wie viel Rente man halt auch schon aus dem Haushalt investiert. Also allein dieses, dass ich die Rente mit dem Haushalt finanziere, sorgt halt schon für dieses Haushaltsloch. Und es wird halt gespielt und getrickst, dass man sich schon sehr, sehr stark damit auseinandersetzen muss, wie Politik funktioniert, was sie da machen, um das zu verstehen. Und da haben die meisten Menschen einfach keine Muße zu Recht und häufig auch keine Ahnung. Dann kommt die AfD um die Ecke und sagt hier, ihr versprecht das, ihr macht Schulden, erst sprecht hier so, dann wieder so. Und das ist einfach das, was mich so sehr ärgert, dass man einfach keine bessere Idee hat, wie man es machen kann und dass man halt das, was die Ampel gemacht hat, und man kann ja darüber streiten, wie die am Ende des Tages aufgetreten sind, aber die haben wirklich viel für vor allem die grüne Infrastruktur in Deutschland getan. Und das, was die jetzt aufgebaut haben, alles wieder im Arsch eingerissen wird, also Stichwort auch Subventionen aus dem Klimatransformationsfonds für Gas, das ist halt einfach Mist. Und ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll.
Also wir haben ja heute echt richtig gute Laune, wir beide, ich merke das schon.
Ist ein Nerdy-Podcast, ne?
Ja, ich würde gerne aber noch mal kurz ein paar Zahlen und Daten und Fakten reinbringen, ZDF ja, quasi.
Genau.
Und zwar habe ich ja davon gesprochen, wie hoch diese Gesamtneuverschuldung über die Legislatur vermutlich sein wird, also fast 1 Billion Euro. Nochmal eine Zahl mit 12 Nullen, ich finde das immer ganz faszinierend. Aber lass uns mal kurz auf den Kernhaushalt kommen. Da geht es ja dann darum, also Haushalt 25, da geht es um die Ausgaben. Das sind circa 500 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von 6% im Vergleich zu 2024. Und mit Einnahmen rechnet man von 420 Milliarden Euro. Da sind ungefähr 390 Milliarden Euro sind davon Steuern. Dann kommt man also zu einer Netto-Kreditaufnahme von 81 Milliarden Euro im Kernhaushalt. Und dann können sie sich noch zusätzlich verschulden. Das ist ja diese Sonderregelung und zwar weitere 32 Milliarden nehmen sie aufgrund dieser Ausnahmeregelung auf. Und diese Ausnahmeregelung, da würde ich gerne zwei Sachen zu sagen. Das ist ja die sogenannte Bereichsausnahme für Sicherheitsausgaben. Da habe ich gedacht, meine Güte, das versteht ja eigentlich niemand und ich musste das auch erstmal so ein bisschen googeln. Und das Interessante ist, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass wir das quasi, also unser Bundestag sozusagen genehmigt hat. Denn diese Bereichsausnahme erlaubt dem Bund, bestimmte Ausgabensektoren von der Schuldenbremse auszunehmen. Und das haben wir ja, wir erinnern uns vielleicht alle zusammen, im März 2025 per Verfassungsänderung geregelt. Also da steht dann jetzt drin, Verteidigung, äußere und innere Sicherheit, also das ist sowas wie Nachrichtendienste, Zivil- und Bevölkerungsschutz, IT-Sicherheit und so weiter, sowie internationale Hilfe dürfen dauerhaft über Sondervermögen oder schuldenfinanzierte Fonds außerhalb des Kernhaushalts finanziert werden, solange sie über 1% des BIPs liegen. Das ist ja ganz schnell gemacht. Ich mache einfach viel Ausgaben, dann bin ich da ja drüber. Ist ja alles ne, schicki. Und ich finde, also das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dieses Wort Bereichsausnahme, das klingt so harmlos und das ist immer ganz besonders so gewählt, damit keiner irgendwie so einen Verdacht schöpft. Aber in Wirklichkeit ist das doch eigentlich sowas wie ein, ja, wie so ein Verfassungsjoker für Sonderausgaben, damit Berlin einfach weiter auf Pump investieren kann, aber ohne offiziell das Wort Schulden in den Mund zu nehmen. Also das, also doch irgendwie ein bisschen wie Houdini, alle zusammen, ne? Die großen Zauberer.
Mir ist direkt Taschenspielertrick eingefallen.
Siehst du?
So viel, ich muss da an die Hütchenspieler am Eiffelturm denken. Das ist. Man denkt,
und
man
da,
weiß
da, immer. Also da verlierst du immer. Das ist wie bei der Bank. Die gewinnt halt auch immer, ne?
Man denkt, man weiß, was passiert. Und es ist eigentlich offensichtlich, aber irgendwie auch doch nicht. Und das macht es halt so schwierig, ne? Also wenn man überlegt, dass du als Landtagsabgeordnete Dinge wirklich googeln und dir aneignen musst zu Themen, die im Bundestag passieren. Und ich habe halt, ich habe die Unterlagen auch gelesen. Also sie sind ja aufbereitet und sie stehen ja auch zur Verfügung. Also wenn man auf die Webseite des Bundesfinanzministeriums geht, dann sieht man das alles. Also man muss sagen, das steht da alles schwarz auf weiß. Aber du liest es nochmal. Und du verstehst es nicht. Und erst wenn du es bei ChatGPT reingibst und sagst, erkläre es für einen Sechs, schreibe es so, dass es auch ein Sechsjähriger versteht, dann kriegst du irgendwann ein Gefühl dafür, was das für mich als Person bedeutet. Und das macht die Sache halt so schwierig, ne?
Genau, das ist der Punkt. Aber deshalb gibt es ja uns, deshalb gibt es Politik aufs Ohr, damit wir das alles mal so ein bisschen einsortieren. Mhm. Und ich würde gerne noch kurz eben bei dieser Kreditaufnahme bleiben. Also wir haben ja diese 81 Milliarden, die ich gerade schon mal genannt hatte, die sich ergeben haben als Netto-Kreditaufnahme, plus dann diese 32 Milliarden über diese Ausnahmeregelung. Und schwuppdiwupp sind wir bei einer Kreditaufnahme von rund 115 Milliarden Euro. Und zufällig ist das quasi auch der Bereich, den man dann wiederum investieren möchte. Ne? Also direkte Investitionen sind ja um die 62 Milliarden, die dann wieder direkt fließen. Dann gibt es noch das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität über 12 Jahre, diese 500 Milliarden, die wir ja auch im März alle zusammen beschlossen haben. Und das ist ganz interessant, wo und wie dann diese Gelder hinverteilt werden. Wir haben ja einen Riesenposten mit Verteidigung und Sicherheit. Ne? Das ist ja, der Verteidigungshaushalt ist Einzelplan 14. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu wissen. Rund 62 Milliarden Euro aus dem Kernhaushalt plus 24 Milliarden aus diesem Sondervermögen. Also 86 Milliarden Euro für den Verteidigungshaushalt. Und das wird weiter ansteigen. Stufenweise bis 2029 auf dann insgesamt 152 Milliarden. Man könnte also auch sagen, wir haben eine Aufrüstungsregierung. Weil wir aber ja gerade diese Sicherheitslage haben und weil wir einen Tyrann, Diktator, Despoten Putin haben, der östlich von uns furchtbare Dinge anstellt und wir nicht wissen, was noch passiert, halte ich das auch für richtig. Ich bin aber auch diejenige, die immer wieder sagt, wenn wir Geld in die Verteidigung geben, Geld in die Bundeswehr, dann bringt es nichts dann, oder das Geld reinzugeben, wenn wir die Strukturen nicht verändern. Und wenn man mit Menschen von der Bundeswehr redet, dann sagen die das nicht öffentlich, aber die sagen die das hinter vorgehaltener Hand genauso.
Ja, das ist der Punkt, ne? Also das steht halt gar nicht, ne? Es wird darüber diskutiert, dass man es erstmal freiwillig machen möchte. Ich sage das jetzt mal sehr stark vereinfacht, aber so ist es am Ende. Und wenn sich da nicht genug melden, na gut, dann haben wir was in der Schublade und dann müssen wir halt das doch auf Zwang machen. Also das ist ganz vereinfacht gesprochen das Konzept. Weil diese ganze Panzer, diese militärische Infrastruktur, die da aufgebaut wird, die muss ja am Ende auch jemand bedienen. Und du bist Unternehmerin, ich bin Unternehmer. Fähiges Personal zu kriegen, das zu schulen, das bei Laune zu halten, das ist alles gar nicht so einfach und das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist ja nun mal unsere Verteidigung und ich habe das neulich schon mal gesagt, die Menschen haben sich verändert, die jungen Leute haben andere Perspektiven, das heißt, da überhaupt Leute zuzukriegen, dass die am Ende des Tages da auch sich da hinstellen und im Fall der Fälle da handeln und da sind, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und das wird gar nicht diskutiert. Es geht nur um Geld, Geld, Geld. Also wir brauchen Geld, um Militär aufzurüsten. Und dann kommt gar nichts mehr.
Aber das ist das Problem von Regierungen insgesamt, dass man die Idee hat, wenn ich Geld habe, dann packe ich das einfach überall hin und dann habe ich alles gelöst. Mhm. Also wir könnten jetzt auch noch einen Podcast machen zum Thema Bildung zum Beispiel, mhm, wo ich dann sagen würde, ja, wir können gerne überall in allen Ländern Gelder zur Verfügung stellen. Also auch so zum Beispiel Thema Kindergeld wäre mal ganz interessant, wenn wir uns darüber austauschen, mhm, inwieweit das wirklich den Kindern zugutekommt, mhm, oder aber ob es in Anführungsstrichen zweckentfremdet wird und ob es nicht viel sinnvoller wäre, das Kindergeld gar nicht mehr als Kindergeld auszuzahlen, sondern andersherum die Strukturen zu stärken, damit alle Kinder, egal aus welchen Familien sie kommen, die gleichen Chancen haben, die, ja, gleichen Möglichkeiten. Weil, mhm, ich sehe das ja in der realen Welt, dass es nicht so ist, dass die Chancen nicht gleich sind.
Ja.
Also, ja, und aber da ist auch wieder nur so, wir machen Geld, dann machen wir da ein Pflaster und irgendwie läuft das dann schon.
Mhm.
Und ich glaube, da macht Politik sich insgesamt einen viel zu schlanken Fuß. Also jetzt, ja, gar nicht von den Parteien irgendwie einzeln bezogen, sondern wirklich insgesamt. Und also da erwarte ich eigentlich von uns allen irgendwie ein bisschen mehr Kreativität und auch ein bisschen mehr Handlung und Handlungsrahmen und Verantwortung.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, das möchte Politik eher nicht so übernehmen, weil wenn man Verantwortung übernimmt, dann kann man selbstverständlich auch mal dafür kritisiert werden. Dann kann es auch mal Probleme geben. Du hast vorhin Spahn angesprochen. Das wäre auch nochmal so ein interessanter Podcast zum Thema Nacharbeitung Corona. Es geht ja um diese Maskendeals.
Mhm.
Und da fand ich einen Ansatz in dem Podcast, den wir beide gehört haben, ganz interessant. Nämlich der mit Machtwechsel. Und da wird die Frage gestellt, naja, wir wollen doch eigentlich Politiker, die einfach mal was machen in einer Notsituation.
Mhm.
Und in einer Notsituation, als die Masken nicht mehr 3 Cent gekostet haben, sondern pro Stück irgendwie, ich glaube, 3 Euro oder vielleicht auch 10 Euro. Also die wurden ja echt gehandelt, als wenn die der letzte heiße Scheiß gewesen wären. Ja, also war es ja auch so. Es,
ja,
fehlte ja an allem am Anfang von der Pandemie.
Mhm.
So, und dann ist die Frage, musst du wirklich alle gängigen Wege, die du sonst so hast im Verwaltungsapparat, musst du die einhalten oder möchtest du da nicht auch Politiker haben und Politikerinnen, die eben auch mal schnell entscheiden? Dann,
ja,
kann da ja auch mal eine falsche Entscheidung bei sein, gar keine Frage. Und
das, stimmt,
das ist jetzt,
ja,
was, wo man mal drüber diskutieren müsste, passt ja heute gar nicht so in unseren Podcast, aber das meine ich einfach auch mit Verantwortung. Und Verantwortung,
genau,
hat man halt auch gegenüber so einem Bundeshaushalt, wie wir ihn hier jetzt vorliegen haben.
Genau, also das bedeutet aber, Verantwortung bedeutet ja auch Mut und vor allem eine Fehlerkultur, ne? Dass man das hat und dass man vielleicht irgendwie ein Agreement schafft, wo man sagt, okay, es gibt einfach Themen, wo man sich nicht zerreißt und die man nicht zum quasi nutzt, um sich bei Lanz oder Mioska oder wie sie alle heißen, hinzusetzen und den anderen zu zerfetzen. Ne? Da müsste halt einfach mal, ich habe es vorhin gesagt, Respekt, da müsste einfach der Umgang untereinander einfach mal ein bisschen anders sein. Und man müsste einfach, also eine Vision zu zeigen, und ich glaube, das brauchen einfach viele Menschen, damit sie verstehen, in welche Richtung es geht, bedeutet für mich nicht, ich investiere Betrag X in einen Zweig, sondern ich zeige auf, wie ich diesen Betrag, den ich investiere, wieder zurückhole. Ich habe vorhin über Marketing gesprochen, wenn ich das mache. Also wenn ich ein Produkt verkaufe, eine Dienstleistung, dann versuche ich sie so zu verkaufen, dass es dem Kunden scheißegal ist, was sie kostet, weil er weiß, dass er das Dreifache wieder reinkriegt. So. Und wenn ich sage, ich nehme X Milliarden Euro auf und ich platziere es so, besser in Bildung oder in Unternehmen, ich fördere kleine Unternehmen, ich fördere Startups, ich gucke in Bereichen, in Regionen, wo halt nicht so viel los ist, um da Unternehmen anzusiedeln, damit die Menschen daran partizipieren. Also eine wirkliche Idee von dem, was man macht, dann versteht man das alles auch ganz anders. Und ich glaube, dann ist da auch eine andere Wertschätzung. Und dann verstehen die Menschen auch Politik ganz anders, weil am Ende des Tages muss es dem eigenen Geldbeutel gut tun. Das ist nun mal leider so.
Vielleicht bräuchtest du dann aber, um diese Gedanken dann auch wirklich in Handlung und Taten umzusetzen, doch ein bisschen mehr Unternehmertum auch im Bereich Politik.
Ja.
Ne? Deshalb engagieren wir beide uns ja auch politisch, um das da so ein bisschen reinzubringen. Und das finde ich auch wichtig. Und nochmal, weil du gerade ja wirklich auch Bereiche angesprochen hast, wie man investiert in strukturschwache Regionen, man investiert in Bildung, in kleine Unternehmen. Ich habe da mal kurz noch überlegt, jetzt wo wir auch zum Ende des Podcasts kommen, nochmal ganz kurz, wo fließen denn diese neuen Kredite hin? Also in welche Teilbereiche? Weil das fand ich noch ganz spannend. Also was machen wir denn mit diesem ganzen Geld? Also mal unabhängig davon, dass wir uns gerade aufgeregt haben, wie viel das ist, ist die Frage, wo geht's denn hin? Und da ist dann zum Beispiel ein Bereich Bürgergeld Soziales. Das sind 160 Milliarden und mehr. Einfach, dass man nur mal eine Vorstellung davon hat. Verteidigung, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die 86 Milliarden. Dann sowas wie Infrastruktur, Bahn, Straßen und so weiter, 38 Milliarden. Dann haben wir was mit Klimagedöns, ja, also Wärmewende, Sanierung und so weiter, sind 36 Milliarden.
Mhm.
Dann ein Punkt, den du angesprochen hast, das ist, dass wir ja die Schulden, die wir aufnehmen, da haben wir Zinsen für zu zahlen, da haben wir Tilgung für zu zahlen, das sind 40 Milliarden.
Ja.
Dann ein Bereich Bildung, ich habe jetzt relativ hohe Zahlen immer genannt, da stehen zum Beispiel nur 20 Milliarden und das ist Bildung und Forschung. Eigentlich müsste da eine richtig dicke, fette, hohe Zahl stehen, weil das ist doch eigentlich unser Kapital. Wir haben doch nur unsere Brains und die müssen doch eigentlich so richtig hochgepusht werden, damit wir hier dann auch Wertschöpfung schaffen können. Und ein Punkt, den ich da noch nennen möchte, ist internationale Hilfe und sowas wie Ukraine-Unterstützung und so weiter und so fort. Das sind irgendwas so um die 12, 15 Milliarden, dass man mal so eine Idee hat, wo das hingeht. Und da fällt mir halt dieser Bereich Bildung wirklich sehr stark ins Auge, also negativ. Ich wünschte mir, da würde deutlich mehr stehen, weil wir haben offensichtlich immer noch nicht verstanden, wo wir rein investieren müssen, weil das ist der Punkt, den du gerade gemacht hast. Wenn ich da rein investiere, dann kriege ich ja auch wieder was raus und zwar doppelt und dreifach.
Ja.
Und das muss doch irgendwie mal verstanden werden.
Ja, bei Bildung ist leider das Problem, dass ich innerhalb der Legislaturperiode kein buntes Schleifchen durchschneiden kann, weil irgendwas eröffnet wurde, sondern das ist, man sieht es nicht. Ne? Also man stellt quasi die Weichen für die nächsten Regierungen und das ist einfach nicht sonderlich, das ist einfach nicht attraktiv. In der Politik. Deswegen ist Bildung oder langfristige Investitionen, sieht man da leider nicht. Schade.
Ja, schade, schade. Ich finde, das ist ein gutes Fazit für diesen Bundeshaushaltsentwurf, den wir hier vorliegen haben. Schade, es hätte viel besser sein können. Hätte man mal Profis rangelassen. Also wir werden vermutlich noch viel mehr darüber reden, wenn so ein Haushaltsentwurf erstmal durch die ganzen Gremien, durch die ganzen Ausschüsse durch ist, dann wird sich ja auch noch ein bisschen was ändern. Wir werden neue Aufreger haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht unser letzter Podcast dazu war.
Ich befürchte es auch, ja.
Aber an dieser Stelle würde ich sagen, belassen wir das mal. Es waren ja doch sehr viele Zahlen. Die muss man jetzt alle erstmal irgendwie ein bisschen sortieren. Und die Aufgeregtheitsskala bei uns beiden muss ich dann, glaube ich, jetzt auch erstmal wieder ein bisschen senken.
Ich wollte gerade sagen, erstmal Blutdruck wieder runter.
Genau, aber ich habe noch ein plattdeutsches Sprichwort. Und das passt sehr gut zu dem, worüber wir uns eigentlich so aufgeregt haben. Das heißt nämlich, was man nicht hat, das kann man nicht utgeben. Ne? Was man nicht hat, kann man nicht ausgeben. Wir als Unternehmerinnen und Unternehmer wissen das. Natürlich geht man irgendwann auch mal los, holt sich mal einen Kredit, aber man weiß ganz genau, wofür man den hat, was man investiert, wie man es wieder zurückbekommt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den sehen wir gerade bei der jetzigen Regierung nicht.
Ja, das müssen die sich alle in ihr Heft schreiben oder wenn sie was planen, zack, aufmachen. Was man nicht hat, kann man nicht ausgeben. Und wenn man es ausgibt, sollte man darauf achten, wie man es ausgibt und wie es wieder reinkommt.
Wir schicken einfach den Link dieses Podcasts an die Bundesregierung und dann können die sich hier mal ein paar Nachhilfestunden holen.
So machen wir es. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sina. Obwohl, das war, glaube ich, unser lebendigster Podcast bisher. Wir haben uns, glaube ich, nie so sehr aufgeregt, aber es muss auch mal sein.
So ist das.
Dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag, euch auch. Danke fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Manuel. Es war mir auch eine Freude. Viele Grüße da draußen. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, bei der Sommertour dabei zu sein, guckt mal bei Social Media in meinen Kanälen. Da gibt es ein paar Mitmachtermine und dann meldet euch gerne bei mir.
Tschüss, Sina.
Tschüss, Manuel.